Willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat. Links von mir sitzt Stefan Brink.
Hallo Nico.
Alter Bekannter aus der Podcast-Folge mittlerweile. Immer noch Neu-Berliner mit dem WIDA-Institut, das du gegründet hast Anfang des Jahres.
Richtig.
Und ansonsten aus Funk und Fernsehen bekannt als meinungsstarker Datenschutzbeauftragter, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg bis Ende letzten Jahres. Wir haben heute eine Folge zum Artikel 5 zur Meinungsfreiheit und wollen uns mit zwei Aufsätzen befassen, die einmal von der eher, sagen wir mal, linken Seite des politischen Spektrums, einmal von der eher rechten Seite des politischen Spektrums, oder man sollte ja heute nicht mehr rechts sagen, sondern konservativ sagen, auf den Stand der Meinungsfreiheit in diesem unseren Lande, frei nach Helmut Kohl, blicken. Vorher will ich aber noch eines von dir wissen. Du hattest es vor kurzem mit dem Euro, nicht mit dem Europäischen Rat, sondern mit dem Europarat zu tun. Dann noch irgendwas mit Sport.
Ja, das hat dich erschreckt, Nico, aber das war gar nicht so schlimm. Das war eine durchaus ehrenvolle Einladung, vor dem Europarat zu sprechen. Der Europarat ist eine altehrwürdige Institution, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Auch natürlich mit Blick auf die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs, mit der Zielsetzung, die Menschenrechte in Europa zu stärken und auch praktikabler zu machen. 48, 49 in der Kante gegründet und nach wie vor eine wichtige Institution, die aktuelle verfassungsrechtliche Fragestellung auf europäischer Ebene sehr intensiv diskutiert. Nicht zu verwechseln mit den Institutionen der Europäischen Union. Das ist die natürlich inzwischen weitaus kraftvollere und maßgeblichere europäische Institution, aber der Europarat ist nach wie vor ein sehr guter Fixpunkt und Orientierungspunkt, wenn es um auch aktuelle Diskussionen zu verfassungsrechtlichen Fragen geht. Ich war eingeladen worden, weil ich mich seit ja doch schon 10-12 Jahren in besonderer Weise um die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern kümmere. Und da haben wir eine Situation schon seit vielen Jahren, dass Maßnahmen zum Schutz der Fairness im Sport, insbesondere sogenannte Anti-Doping-Maßnahmen, sehr massiv in die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern eingreifen. Und die Frage sich immer wieder stellt und auch jetzt gestellt wurde am 30. Juni vor dem Europarat, sind wir da eigentlich noch auf der richtigen Linie? Ja, wie stark überwachen wir denn die Sportlerinnen und Sportler, zum Beispiel, wenn es darum geht, Anti-Doping-Maßnahmen sicherzustellen durch Urinproben, durch Blutproben. Da werden Minderjährige wirklich sehr intensiv überwacht. Sportlerinnen und Sportler müssen ihre sogenannten Whereabouts angeben, also müssen letztlich haarklein dokumentieren, wo sie sich aufhalten in der nächsten Zeit, damit sie dann überraschend von Anti-Doping-Leuten gefunden werden können. Und das sind natürlich Eingriffe in deren Persönlichkeitsrechte und das ist auch immer verbunden mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Da geht es um sensible Daten, wie zum Beispiel bestimmte Blutwerte. Aber besonders spannend für uns Datenschützer ist, dass die Grundlage dieses Anti-Doping-Systems letztlich die Einwilligung der Sportlerinnen und Sportler ist. Und das ist natürlich eine extrem dünne Grundlage. Wir haben uns schon mehrfach auch hier im Podcast über die Pros und Cons von Einwilligung als Verarbeitungsgrundlage unterhalten. Und genau darüber haben wir diskutiert, auch vor dem Hintergrund, dass die Überwachungsmaßnahmen immer rigider werden. Also die Anti-Doping-Agenturen der nationalen Sportverbände machen inzwischen ein regelrechtes Profiling von Sportlern, ordnen die also ein, wie plausibel ist es, dass der betrügt, was für Stoffe wird er wohl zu sich nehmen, wo ist er angereist, wo ist er angetreten, wo ist er nicht angetreten. Da werden also letztlich auch Persönlichkeiten durchleuchtet. Und als Datenschützer hatte ich damit Kontakt, weil Sportlerinnen und Sportler sich für genau diese Informationssammlung auch interessieren. Das heißt, die stellen dann Auskunftsanträge, die stellen Löschanträge und die wollen natürlich wissen, habt ihr mich auf dem Kieker oder nicht. All die Fragen haben wir diskutiert mit einem sehr spannenden Ausgang, wie ich fand. Erstens mal waren wir uns auch auf Expertenebene nahezu einig, dass wir gesetzliche Grundlagen in dem Bereich brauchen. Also das auf Einwilligungsbasis abzuwickeln, ist einfach nicht plausibel. Und zu sagen, naja, die Verbände können das irgendwie selbst regulieren, das stimmt einfach nicht. Dafür ist auch das wirtschaftliche Interesse inzwischen viel zu groß. Und zweiter Gesichtspunkt, wir waren uns nicht nur einig, dass die Interessen der Sportlerinnen und Sportler über eine einfache Einwilligungserklärung nicht abgebildet werden können, dass sich aber gleichzeitig was Fundamentales ändert im Sportbereich, Nämlich dadurch, dass jetzt Sportlergewerkschaften stark werden. In Deutschland zum Beispiel die Vereinigung Athleten Deutschland, die als echtes Gegengewicht auch gegen die olympischen Sportbünde auftreten können und sagen können, hier, wir Sportler haben Interessen und die setzen wir durch. Und das läuft jetzt inzwischen viel besser als noch vor 5 oder 10 Jahren. Spannendes Thema mit intensiven Bezügen zum Datenschutz. Das kann einen bis nach Straßburg vor den Europarat führen.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja, dass ein Leistungssportler, um seinem Beruf nachgehen zu können, freiwillig einwilligen muss, dass also diese ganzen Kontrollen dort gemacht
werden. Sieht nicht gut aus, ne?
Das ist natürlich ein Leckerbissen für den Datenschützer.
Ja. Und von den Verbänden wird dann regelmäßig gesagt, naja, wenn du nicht willst, du musst ja nicht. Mhm. Na, du kannst ja deinen Beruf aufgeben. Mhm. Früher hätte man gesagt, geh doch rüber. Gut, das drüben ist uns abhanden gekommen, aber da sieht man auch die ganze Vordergründigkeit der Situation. Ein Anti-Doping-System ist natürlich auch gerade, um die Fairness des Wettkampfs irgendwie zu stützen, ganz wichtig aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler. Und andererseits ist dieses System in vielen Bereichen übergriffig bis zum geht nicht mehr. Wenn man sich wirklich mal damit befasst, wie eine Urinprobe zum Beispiel genommen wird, das ist mit, ich ziehe mich zurück mit dem Kontrolleur, ich entkleide mich, er untersucht mich körperlich, ob ich irgendwo ein Urindepot angelegt habe in irgendeiner Körperöffnung. Und dann sieht er, das ist haarklein beschrieben im sogenannten WADA-Code, also der Selbstregulierung der Verbände, wie solche Urinproben abgenommen werden. Dann beobachtet er also den Sportler genau beim Wasserlassen, wo man also, wenn man das liest, auch als Jurist liest, sagt man, hallo, Menschenwürde, da war was, ja, geht das so? Und das Ganze noch in Verästelungen, die es dann wirklich schlimm machen, dass dann also minderjährige Sportlerinnen zum Beispiel, in Deutschland passiert das nicht glücklicherweise, aber außerhalb Deutschlands oder Europas, dann von unbekannten Herren mittleren Alters mit auf die Toilette genommen werden und sich dort entkleiden sollen. Und alles, was dem DOSB in den letzten 10, 15 Jahren in der Debatte eingefallen ist, wie man die Lage besser machen könnte für die Sportler, war, naja, der Papa kann ja mitkommen. Mhm. Also dann dem Mädchen anzubieten, dann lass doch gleich 2 Herren auf dich schauen. Und das war das Niveau der Debatte. Und das wird jetzt besser. Und das freut mich extrem, dass sich der Europarat um das Thema kümmert. Nämlich, das ist zwar ein langsames Organ, aber das, was dort vorbereitet wird, das sickert durch in die Debatten. Das sickert sowohl in Richtung EU-Kommission als auch prägt es ansonsten die Auseinandersetzung in diesem Bereich. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir stärker auf die Grundrechte und Menschenrechte der Sportlerinnen und Sportler achten. Es darf keinen Anti-Doping-Kampf um jeden Preis geben. Das ist einfach vollkommen übertrieben. Ja. Bis hin zu diesen Überwachungsmaßnahmen, die da stattfinden, das ist enthemmt in gewisser Weise. Und das müssen wir einfangen durch gesetzliche Regeln, die das Ganze wieder ein bisschen menschenwürdiger machen.
Eigentlich so fast eine Selbstverständlichkeit, wie du das sagst. Ja. Nicht? Aber der Datenschutz hat es immer da am schwersten, wo man so geneigt ist, den Zweck, die Mittel heiligen zu lassen. Ja. Nicht? Das ist wie bei den aufgekauften Steuer-CDs.
Ja, nicht? So ist es.
Da werden dann auf einmal viele Datenschützer ganz, ganz kleinlaut. Ja. Auch in der Corona-Zeit fällt mir dabei gerade auf, nicht? Da ja alle sogenannten sauberen Sport wichtig finden und alle ein bisschen neidisch auf die Millionen, die dort Sportler verdienen können, in vielen Sportarten schauen, ist das da sicherlich schwieriger.
Absolut.
Zu
und die Argumente, die da kommen, sind wirklich sehr basal, nenne ich es mal. Also entweder wird gesagt, die verdienen doch alle Millionen, dann sollen die sich nicht so haben. Was natürlich nicht stimmt. 95% auch der Profisportler können nicht wirklich von dem leben, was sie da machen. Und gleichzeitig wird dann einfach das Problem geleugnet. Nein, die Sportler haben gar kein Problem damit, wenn man sie beim Wasserlassen beobachtet. Die sind doch alle so körperorientiert. Das ist für die ganz normal. Die duschen doch auch nackt miteinander. Und deswegen stellt euch mal nicht so an. Das geht schon. Ja. Dann sieht man gleichzeitig Berichte davon, dass gerade die Staaten, auch Russland, China, die denen immer wieder Staatsdoping vorgeworfen wird, dass die besonders rigide kontrollieren. Also bei den Olympischen Spielen in Peking haben wirklich gestandene Sportlerinnen im schon wirklich fortgeschrittenen Alter, die haben, kann ich mich noch sehr gut an die Interviews erinnern, die wir mit ihnen gemacht haben, die waren wirklich empört und entsetzt davon, wie die chinesischen Kontrolleure sie behandelt haben. Ja, auch mit zum Teil wirklich körperlich misshandelt haben, um eine besonders strenge Dopingkontrolle durchzuführen und da den Schein zu erwecken, als sei China jetzt der Vorkämpfer für den sauberen Sport. Das ist eine durch und durch verlogene Situation, vor der wir da stehen, die ja wirklich jetzt auch schrittweise rechtlich eingehegt werden muss und wo man sagen muss, Selbstregulierung klappt in dem Bereich nicht, sondern wir brauchen auch einfach eine Durchsetzung der rechtlichen Maßstäbe und dort, wo das nicht angemessen genug ist, brauchen wir halt die ein oder andere gesetzliche staatliche Regelung.
Und das ist, macht wenig Sinn, das national zu machen, wegen der Wettbewerbe, die halt
international sind.
International überall.
Und man darf auch nicht unterschätzen, wie stark nicht nur die Sportlobby ist, sondern auch die Sportveranstalter sind. Spanien war mal ein Vorreiter, die gesagt haben, hört mal zu, also diese Kontrollen bei den Athleten, das machen wir so nicht, und haben gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Sportlerinnen und Sportler nachts kontrolliert werden. Ja, sondern die sollen mal schlafen können. Also zwischen 10 Uhr abends und ich glaube 6, 7 Uhr morgens wird man nicht kontrolliert. Und das haben die durch ein nationales Gesetz festgelegt. Und siehe da, die internationale Sportgemeinschaft, Welt-Anti-Doping-Agentur, aber auch der Olympische Sportbund, kamen dann auf einmal hin und haben gesagt, so, Spanier, wenn ihr nicht mehr mitmacht, dann seid ihr raus. Dann dürft ihr bei unseren internationalen Wettkämpfen nicht mehr antreten, nehmt mal euer Gesetz zurück. Also die sind schon robust und da muss man sich auch als Staat, als nationaler Gesetzgeber zusammenreißen und sich sagen, nee, wir stehen jetzt mal vor unsere Sportlerinnen und Sportler ein und lassen uns nicht einschüchtern von einem mächtigen Verband, sondern wir ziehen das durch, weil wir es für richtig halten, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht alles Mögliche akzeptieren müssen. Also ich weiß, ich habe zu dem Thema vor 10 und vor 7 Jahren hier beim Sportausschuss des Deutschen Bundestages zweimal vorgesungen und versucht zu sensibilisieren für die Thematik. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, also besonders viel Verständnis habe ich da nicht bekommen. Umso dankbarer bin ich dafür, dass der Europarat sich so schön um das Thema gekümmert hat.
Ja, habe ich einiges gelernt durch das, was du mir gerade erzählt hast, weil ich diese Themen dann doch eher ferner stehe. Aber ja, leuchtet mir sehr ein, dass das dass das mal wieder so ein blinder Fleck in der schönen europäischen Datenschutzwelt dann auch ist.
Absolut. Aber dann kümmern wir uns mal um das zentrale Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich um die Meinungsfreiheit, Artikel 5. Da gibt es zwei sehr spannende Aufsätze, die wir wirklich zum Lesen empfehlen können, von zwei Hochschulprofessoren. Beide Professoren des öffentlichen Rechts, Professor Eifert, der gerade amtierender Verfassungsrichter im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts ist. Jetzt im Februar dieses Jahres ist er dort dazugestoßen. Und ein ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts, auch des ersten Senats, Professor Ferdinand, muss man immer dazu sagen, Kirchhoff, der sich auch um das Thema gekümmert hat. Zwei Aufsätze mit zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen und sich darüber Gedanken zu machen. Ich mache mal einen Einstieg in den Beitrag.
Vielleicht sollten wir kurz die Fundstellen dazu sagen. Das eine ist in der JZ erschienen dieses Jahr und der andere ist jetzt frisch erschienen in der NJW.
So ist es. Der Aufsatz von Professor Martin Eifert, den hat er zusammen verfasst mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Nora Wienfort an seinem Lehrstuhl an der Humboldt-Universität, beschäftigt sich insbesondere mit dem Zusammenspiel des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Meinungsfreiheit. Und da zeigt er aus meiner Sicht zunächst mal auch ganz traditionell auf, dass der Artikel 5 zunächst mal von der Zielrichtung her die öffentliche Meinungsbildung schützt, aber dass natürlich die Wahrnehmung dieses Grundrechts natürlich Voraussetzungen hat, insbesondere auch den möglichst freien Entschluss des Einzelnen umfasst, sich an so einer öffentlichen Diskussion zu beteiligen, daran teilzunehmen, sich auch zu exponieren in gewisser Weise. Und da befassen sich Eifert und Wienfort mit der Fragestellung, wie steht's denn um die Freiheit dieses Entschlusses, sich zu exponieren und mitzudiskutieren in Zeiten, in denen gerade wir Social Media, aber auch in der persönlichen Konfrontationen, in Diskussionsrunden, wir es mit einer häufig aufgeladenen Situation zu tun haben, wo die Hassrede eine große Rolle spielt, also wo Kommunikationsteilnehmer oder diejenigen, die davor stehen, sich zu beteiligen an diesem Diskurs, dass die so angegangen werden, angefeindet werden, dass sie sagen, ach nee, vielen Dank, dann behalte ich lieber meine Meinung für mich, bevor ich da zu stark unter Druck komme. Und da ist der Ansatz der beiden in ihrem Aufsatz, dass sie sagen, man müsste die Meinungsfreiheit natürlich als eine vom Bundesverfassungsgericht wirklich ein stark gemachtes Grundrecht verstehen, dem die das allgemeine Persönlichkeitsrecht in gewisser Weise zugeordnet ist, dass nämlich im Vorfeld ein vorgelagerter Schutz der öffentlichen Meinungsbildung dadurch stattfindet, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ja Voraussetzung des Diskurses garantiert. Insofern verstehen die beiden das allgemeine Persönlichkeitsrecht wie die Meinungsfreiheit. Sie nennen das demokratiefunktional. Dass sie also sagen, beides muss zusammenkommen, Meinungsfreiheit und Schutz des Entschlusses mitzumachen in Bezug auf die Funktionalität unserer Demokratie. Und da versuchen sie dann nach dem traditionellen Verständnis des allgemeinen Persönlichkeitsrechts diese Schutzfunktion durchzubuchstabieren, indem sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ja nur vor erheblichen Beeinträchtigungen schützt, also der normale Diskurs, der auch mal expliziter sein kann, auch mal sozusagen sarkastisch sein kann, satirisch sein kann, wo der Gegner auch mal persönlich mit in den Fokus rückt. Diese normale Diskussionssituation soll keineswegs jetzt über einen überbordenden Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unterminiert werden, sondern tatsächlich nur erhebliche Beeinträchtigungen, die aber eben bei Hassreden zum Beispiel regelmäßig überschritten würden. Dort sind sie der Auffassung, dass wir nicht mehr Strafrecht brauchen. Also jetzt nicht unbedingt jede Hassrede zum Beispiel in Social Media unbedingt strafrechtlich sanktionieren müssten. Da gilt die Ultima Ratio-Funktion des Strafrechts, sondern dass es eher darum ginge, Verfahren zur Durchsetzung zivilrechtlicher Persönlichkeitsrechte zu schärfen, indem man zum Beispiel soziale Netzwerke reguliert und sie in die Pflicht nimmt, all das, was dort an Hassrede und an kommunikationsfeindlichem Verhalten stattfindet, nach ihren Möglichkeiten in den Griff zu bekommen, festzustellen und zu minimieren. Und in diese Richtung gehen ja auch tatsächlich Überlegungen des europäischen Gesetzgebers mit Blick auf den Digital Services Act, dass man genau die Rolle dieser Intermediäre, also der Plattform, auf denen die Kommunikation stattfindet, stärkt und schärft und ihnen mehr Aufgaben gibt, die Freiheit des Diskurses zu schützen, insbesondere gegenüber Hassrede. So würde ich Ihren Beitrag inhaltlich umreißen. Und das hört sich doch eigentlich alles ganz schlüssig an, Nico. Oder wie würdest du es einordnen?
Also zunächst einmal ist das ja das Ganze letztlich der Versuch, so verstehe ich den Aufsatz, der Versuch, das, was es an Gesetzgebung, also jedenfalls seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland und Europa gibt, jetzt bis in letzter Schritt Digital Services Act, der nächstes Jahr dann uns in seiner vollen Geltung beglücken wird. Also dies alles verfassungsrechtlich quasi nachzulegitimieren, verstehe ich das. Mhm. Also zu sagen, quasi den Spieß umzudrehen, also auf ganz typische Weise, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja sehr stark in der verfassungsrechtlichen Kritik gewesen. Der einzige Grund, warum es nicht in Karlsruhe gelandet ist, war die Hasenfüßigkeit der PRler bei Google und Facebook, die gesagt haben, also um Gottes Willen, da können wir jetzt keine Verfassungsbeschwerde. Die Juristen haben es empfohlen, hausintern, weiß ich jedenfalls aus einem der genannten Häuser. Und dann ist es aber nicht gemacht worden, weil man sich nicht irgendwie dann wiederum der Kritik aussetzen wollte, dass man gegen dieses Gesetz jetzt verfassungsrechtlich vorgeht. Es ist verfassungsrechtlich sehr umstritten gewesen. Und jetzt dreht man den Spieß um und diskutiert gar nicht mehr, was denn von diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die es ja fraglos in all diesen Gesetzen gibt, ob die verfassungskonform sind, sondern versucht quasi jetzt aus der Verfassung abzuleiten, dann auch noch, ja, Schutzpflicht taucht nicht auf, aber es geht in die Richtung, quasi ein Schutzauftrag des Staates, also doch Menschen davor zu bewahren, gewissen Formen der Rede ausgesetzt zu sein, die man als Hassrede bezeichnen kann. Was das ganz genau ist, ist, man versucht dort das zu definieren. Man sagt, naja, also Schmähkritik sei ja schon mal ein naheliegendes Kriterium, was man da im Visier habe, wo man sich fragt, das braucht, also brauchen wir die Verfassung nicht für Schmähkritik, weil das ist ja nun eigentlich auch gegorenes Verfassungsrecht, dass die Schmähkritik ja gerade die Grenze ist, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Und dann wird so ein bisschen vage, was man noch alles so unter Hassrede dann noch verstehen möchte. Also wenn es dem Betreff, den wir spricht, nur darum geht, dominant zu sein, taucht dann auf. Nicht? Also um die Dominanz geht und nicht mehr darum, den anderen zu überzeugen. So wird das dann ja dann dargestellt. Also ja, wenn man so will, ist das quasi der nachträgliche verfassungsrechtliche Persilschein jetzt für all diese Gesetze, die Meinungsfreiheit fraglos einschränken und die deshalb auch viel in der Kritik gewesen sind. Und dann fällt mir auf, ist es auch, das liegt auch so ein bisschen im Zeitgeist, es ist so der Versuch, aus einer Individualfreiheit, der Meinungsfreiheit, auf einmal irgendeine übergeordnete gesellschaftliche Komponente dann herauszuentwickeln. Das ist also bei der Meinungsfreiheit jetzt gar nicht mehr in erster Linie darum geht, die freie Rede zu ermöglichen, sondern doch ganz stark auch darum geht, also den gesellschaftlichen Diskurs am Leben zu halten, wie es dann immer mit dieser aus meiner Sicht etwas fragwürdigen Floskel heißt, weil es kann keiner so richtig von uns auf den Punkt bringen, was denn eigentlich gesellschaftlicher Diskurs so genau sein soll. Und damit wird dann der Weg geebnet, also wenn es dann jetzt gar nicht mehr nur darum geht, Meinungsfreiheit zu schützen, sondern auch den gesellschaftlichen Diskurs zu schützen. Politisch haben wir diese Aussagen schon, also spätestens seit Heiko Maas, der das immer wieder auch als Legitimation für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesagt hat. Also wenn es nicht mehr nur darum geht, die freie Rede zu ermöglichen, sondern wenn es dann also jedenfalls genauso darum geht, den gesellschaftlichen Diskurs zu schützen, dann ist man natürlich ganz, ganz schnell dabei, dass man sagt, also dass bestimmte Sachen vielleicht doch besser nicht gesagt werden, weil sie zwar Meinungsfreiheit sind, aber für den gesellschaftlichen Diskurs schädlich.
Ja, oder zumindest nicht wertvoll dafür sind. Da muss mit Sicherheit jeder, dem die Freiheitsrechte am Herzen liegen, ganz genau die Ohren spitzen, wenn Grundfreiheiten, die ja dem Individuum zugeordnet sind und letztlich auch seiner Entscheidung sowohl über das Ob der Nutzung als auch hinsichtlich der Zielrichtung, die er da verfolgt, wenn so etwas überhöht wird, mit einer gesellschaftlichen oder in diesem Fall demokratischen Funktion belegt wird, das geht meist nie gut aus für das individuelle Freiheitsrecht. Und da steckt schon, sind die Anlagen jedenfalls drin, am Ende zu unterscheiden zwischen nützlichen Meinungen und weniger nützlichen Meinungen. Das halte ich für sehr problematisch. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch nochmal auf, es ist schon erstaunlich, dass in dem Beitrag der beiden die Schutzpflicht des Staates zur Gewährleistung eines, übrigens Meinungskampf hat das auch Karlsruhe mal genannt, also einer Auseinandersetzung, die durchaus auf Konfrontation angelegt ist und wo der Wunsch nach Dominanz eigentlich nicht schon angelegt ist sozusagen. Natürlich will ich in dem Kampf gewinnen und das muss auch zulässig sein, in einem Meinungskampf zumindest die Oberhand gewinnen zu wollen. Und das darf nicht sozusagen von vornherein rausgenommen werden aus dem Spiel. Also, warum ist so selten oder so wenig die Rede von Schutzverpflichtung? Weil dadurch natürlich der Staat selbst sich die Frage stellen muss, was tust du denn, um zu garantieren, dass die Bereitschaft zur Teilnahme am Diskurs nicht abgewürgt wird? Und reicht es da wirklich aus, die Intermediäre, also die Plattformbetreiber, in die Pflicht zu nehmen und denen so ein paar Beobachtungs- oder Eingreifpflichten aufzuerlegen? Müsstest du das nicht selber machen, lieber Staat? Das ist eine Frage, die sich aus meiner Sicht stellt. Zweiter Gesichtspunkt ist auch etwas, was man erst im zweiten Hinsehen, glaube ich, bemerkt. Wir haben in vielen Grundrechtsbereichen eine frühe Phase, wo der Schutzbereich zum Teil noch nicht eröffnet ist oder die jedenfalls der Nutzung des Grundrechts vorgelagert sind und auch zum Teil nachgelagerte Tätigkeiten, die in der Nutzung und Ausnutzung der Grundfreiheit dann bestehen können. Da würde man normalerweise sagen, da dehnen wir halt den Schutzbereich in diesem Fall von Artikel 5 entsprechend aus. Das machen die beiden gerade nicht, sondern sie setzen an den ja wirklich vom Bundesverfassungsgericht sehr hochgehaltenen und stark gemachten Artikel 5 jetzt in das Vorfeld das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das ja durch jedes formell verfassungsgemäße Gesetz, das nur irgendeinen halbwegs vernünftigen Zweck verfolgt, auch wieder eingeschränkt werden kann. Das heißt, letztlich ist in ihrem ganz stringenten, in ihrer stringenten Argumentation schon angelegt, dass die Garantie der Teilnahme am freien Diskurs und einer Meinungsauseinandersetzung, dass die letztlich nur durch einen schwächeren Maßstab, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht, geschützt ist. Und auch darüber kann man nachdenken, ob das so glücklich ist, warum man das jetzt eigentlich aus dem Artikel 5 ausklammert. Auch das muss man sich gut überlegen, zumal dann, wenn einer der Autoren ja ganz offensichtlich auch an der Gestaltung unserer Grundrechte zukünftig an mitentscheidender Stelle unterwegs ist. Insofern sehr spannend, sich das anzuschauen und ja, sich auch nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, wie man das offensichtliche Problem, dass Diskurse mit Machtausübung verbunden sein können, mit Nachteilen verbunden sein können und auch immer einen gewissen auch Willen zur Durchsetzung der eigenen Überzeugung, dass das gefragt ist, wie man die verfassungsrechtlich einhegt.
Eifert ist ja Kommunikationsrechtler, nicht? Und also ich bin offen gesagt enttäuscht von dem Beitrag, weil ich ihn jetzt nicht erwartet hatte von ihm, der ja eigentlich auch ansonsten immer sehr stark auf der Seite der Kommunikationsfreiheit war oder ist, und das dann hoffentlich in Karlsruhe auch so bleibt, so nach dem Vorbild von Johannes Masing, nicht? Der ja nun also wirklich auch ein großer Hüter des Artikel 5 immer auch gewesen ist, nicht?
Und sehr zum Leidwesen der Datenschützer übrigens, weil er immer dann, wenn es da einen konfrontativen Konflikt gab, wusste man schon, wie es ausgeht. Er war in Bezug auf Datenschutz, das Datenschutzgrundrecht immer sehr zugeknüpft und hat das hohe Lied auf Artikel 5 gesungen.
Ja. Was mir immer auffällt, ist, wenn, also wie gesagt, gesellschaftlicher Diskurs ist eine Blase und so diese Vorstellung, man müsse die sozialen Netzwerke doch also so ein bisschen sauber halten und von Unerwünschtes dort herauskämmen. Wenn man sich mal überlegt, um was für Themen es da meistens geht, und was für Meinungen es da meistens geht, wo man sagt, also das wollen wir doch eigentlich nicht sehen. Es sind, ja, man muss das ja alles gar nicht gut finden und vieles ist ganz schrecklich und zum Kotzen, aber es sind Minderheiten, die sich da Luft machen. Und es bekommt so einen Schlag dahin, dass die Mehrheit vor Minderheiten geschützt werden soll. Nicht? Und das finde ich eigentlich am bedenklichsten, diese Art von Denkrichtung, die ist die dem letztlich zugrunde liegt, wenn man so argumentiert.
Was mir da grundsätzlich gegen den Strich geht bei diesen Überlegungen, auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist die Vorstellung, dass wir offensichtlich eine wichtige, zentrale Aufgabe für unsere staatliches, gesellschaftliches und gesellschaftliches Zusammenleben haben, nämlich die Frage, wie findet Meinungsbildung statt, wie findet Auseinandersetzung statt, und dass wir die Rolle, die dort wahrgenommen werden muss, Privaten zuschieben, Plattformbetreibern, die noch dazu erstens diese Aufgabe nicht wahrnehmen wollen, die sagen, wir können das auch gar nicht, wir wissen das gar nicht, wir haben keine Maßstäbe, und wo man dann sagen muss, ja, also entweder, lieber Staat, du hast erkannt, dass es da eine Schutzpflicht gibt und dass du agieren musst, aber dann musst du auch effektiv eingreifen. Das jetzt sozusagen Privaten aufzuerlegen, will ich wirklich, dass am Ende Facebook oder Twitter oder sonst jemand diese wirklich ganz schwierigen, auch prekären Entscheidungen trifft? Nein, will ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, das ist auf der einen Seite eine Überforderung der Privaten, die das leisten sollen, und auf der anderen Seite sind das auch nicht unbedingt diejenigen, die ich in diesem Bereich als Schiedsrichter sehen möchte. Natürlich kann man sagen, das sind ja nur vorläufige Entscheidungen, die ja getroffen werden. Und man kann immer noch mal zu den Gerichten laufen, wenn es einem nicht passt. Aber die Realität wird doch geprägt, dann zu 98-99% davon, dass die Entscheidung der Plattform letztlich am Ende akzeptiert wird von den Betroffenen, weil sie dann ja sonst staatlichen Rechtsschutz suchen müssten. Und wer macht das schon? Also wird am Ende die Frage der Regulierung des Diskurses von Privaten vorgenommen. Und das halte ich angesichts der Wichtigkeit der Aufgabe für keine gute Idee.
Und da wird es dann zum Problem, wenn Sie dann für die Kommunikation so wichtig werden, dass kein Weg mehr an Ihnen vorbeiführt. Das ist das sicherlich das Metaproblem, ja. Dass man sagt, also wie soll ich denn eigentlich noch Bürger, Konsumenten und wen auch immer erreichen, wenn ich das nicht nutze? Dann wird es zum Problem und dann sind wir im Wettbewerbsrecht, nicht? Dann
ist es, insofern, also Nico, obwohl du ihn vor allen Dingen vorhin schon so ein bisschen verortet hast, den Professor Eifert, so arg links finde ich das nicht, was er da von sich gibt. Dafür aber unser zweiter Aufsatz, den wir uns angeschaut haben, Ferdinand Kirchhoff, Professor öffentliches Recht Uni Tübingen, ehemaliger Vizepräsident Bundesverfassungsgericht, Richter des ersten Senats, das ist eine konservative Position, die in seinem ganz frischen Beitrag durchscheint. Konservativ in mancherlei Hinsicht. Sein Resümee lautet, im Prinzip ist das mit der Meinungsfreiheit, was staatliche Eingriffe angeht, alles soweit in Butter. Ja, da ist nichts Besonderes, der Staat hält sich zurück, der hat das gelernt, hat auch akzeptiert, dass Karlsruhe Artikel 5 halt stark gemacht hat und da sei mehr oder weniger bis auf einzelne Fragestellungen so gut wie alles im Griff. Schwierig würde es jetzt dadurch, dass gesellschaftliche Kräfte den Diskurs einschränken würden, dass insbesondere Bürgerinnen und Bürger durch Hassreden oder auch Plattformen, privat betriebene Plattformen, durch ihr Agieren letztlich eine Verschiebung der Diskurse hin zu einer Moralisierung, auch wieder gesteuert von Minderheiten oder diktiert von Minderheiten, stattfinden würde. Die Vorschläge, die Kirchhoff dann auspackt, sind so, dass wir sie hier besprechen sollten. Er schlägt zum Beispiel vor, auf den Online-Plattformen nicht nur dafür zu sorgen, dass die Anbieter durch entsprechende supra- oder internationale Regeln eingehegt werden, da trifft er sich mit Eifert, sondern auch, dass zum Beispiel anonyme Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern untersagt werden sollten. Da zucke ich als Datenschützer sofort zusammen, wenn man sagt, ja, Moment mal, wieso soll denn der Preis für die Teilnahme am öffentlichen Diskurs tatsächlich die eigene Identifizierung sein? Wie wäre es denn mit dem Gedanken, dass das Argument zählt und dass das im Vordergrund steht? Da argumentiert Kirchhoff damit, dass ja zumindest im Nachhinein Streitfall rekonstruiert werden können soll, wer welche Äußerung getroffen hat und dass deswegen zumindest klar sein soll, die Identität des Teilnehmers und seine Erreichbarkeit sozusagen. Finde ich einen schwierigen Vorschlag, also auf Anonymität zu verzichten beim öffentlichen Diskurs. Und dann wendet sich Kirchhoff letztlich, ich glaube, dem Thema zu dem er wirklich reden wollte, zu dem er wirklich was sagen wollte.
Nämlich, vielleicht bleiben wir mal ganz kurz.
Gerne, machen wir da einen Cut.
Weil das ist ja in der Tat ganz bezeichnend, dass sich die beiden von der eher, dann nennen wir es mal, Liberalen, also nominiert worden ist er von den Grünen, nicht? Jetzt kann man natürlich lange über die Einordnung der Grünen auch reden, aber das wollen wir an dieser Stelle nicht. Also ist aus der eher liberalen Seite und der eher konservativen Seite, da treffen sie sich dann immer. Deswegen klatschen auch immer alle und können gar nicht genug kriegen von Regulierung der Plattformen. Das wird dann immer ganz übereinstimmend als Problem gesehen. Wahrscheinlich haben allerdings die Liberalen andere Dinge, die ihnen missfallen auf den Plattformen, als das von der konservativen Seite kommt. Aber der Ansatz ist derselbe. Wir wollen das nicht sehen und dieses diffuse, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, diffuse Gefühl, das könne, wie es dann immer heißt, Dinge in der Gesellschaft zum Kippen bringen, wenn da bestimmten Personen, Gruppierungen und Ähnlichem zu viel Raum geboten wird auf diesen Plattformen, nicht? Das ist, da treffen sich die beiden Seiten dann ganz bezeichnender Weise. Und dann sind wir jetzt bei dem zweiten Teil. Das ist natürlich dann so die konservative Sicht der Absolut. Dinge, wodurch die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Und da warst du ja gerade dabei.
Genau, also weniger durch die durch staatliches Agieren, das sei alles mehr oder weniger im Griff, sondern durch, Ferdinand Kirchhoff nennt das erschreckende Beobachtungen, die er machen musste, durch gesellschaftliches, individuelles und Gruppenverhalten, also gerade nicht durch staatliches Verhalten. Was würde stattfinden? Es würde eine Zensur stattfinden durch die Gesellschaft, die nur noch zulassen würde, dass sozusagen gute Meinungen geäußert werden können. Und dass die sozusagen Andersdenkenden, bösen Andersdenkenden verdrängt würden von einer moralisierenden Position aus. Vier Techniken verfehlter Streitkultur macht Kirchhoff aus. Zum einen die Political Correctness, die er so definiert, dass bestimmte Tabus errichtet werden, über die nicht mehr gesprochen werden könnte. Also es würden Themen aus dem Diskurs herausgenommen durch gesellschaftliche Kräfte. Zweitens benennt er die Cancel Culture, also eine, wie er es nennt, gesellschaftliche Vorzensur, wer überhaupt teilnehmen dürfe am Diskurs und über welche Themen überhaupt geredet werden dürfte. Dann macht er aus eine Bedrohung der Meinungsfreiheit durch den immer wieder erhobenen Vorwurf kultureller Aneignung, dass gesagt wird, letztlich dürften nur noch Betroffene über bestimmte Themen diskutieren, also die Betroffenheit der Diskursteilnehmer als Voraussetzung der Diskursteilnahme. Und das kritisiert Kirchhoff, indem er sagt, das führt zu einer Verengung des Diskurses. Wenn nur noch die Betroffenen sich über Themen unterhalten dürfen, dann dürfen die stärker distanzierten, sozusagen neutralen, ihre ja, als Stärke auch empfundene Distanzierung zur Thematik nicht mehr einbringen, sondern dann müsste man letztlich sich mit dem abfinden, was die Betroffenen selbst an Regulierung haben wollten. Und schließlich nimmt Ferdinand Kirchhoff auch noch den Begriff der Wokeness in den Mund. Darunter versteht er, dass der besondere Respekt vor der Empfindsamkeit anderer Bedingung des Diskurses ist, was letztlich auch wieder dazu führt, dass bestimmte Themen gar nicht angesprochen werden dürften. Er verwendet starke Worte in dem Zusammenhang. Er spricht von einem Meinungsdiktat von Minderheiten, was die Meinungsfreiheit aushöhlen würde und was letztlich aus rechtlicher Perspektive überhaupt nicht in den Griff zu bekommen sei, nämlich Adressat der unserer Grundrechte und Grundfreiheiten seien ja nun mal nicht gesellschaftliche Minderheiten, sondern seien zunächst mal nur staatliche Stellen und nicht, wie er es nennt, rechtlich amorphe öffentliche Meinungen oder Minderheiten, die Tabus erzwingen würden. Also wirklich stark in der Wortwahl, was er da macht. Und dementsprechend verortet er also die Gefahren für die Meinungsfreiheit ganz eindeutig im gesellschaftlichen Bereich. Das überzeugt dich bestimmt auf Anhieb.
Das sind ja Dinge, die man alle kritisch diskutieren kann, nicht? Also gerade wenn man ein Freund der freien Kommunikation ist, dann kann man das, was als Cancel Culture bezeichnet wird, also die Ausgrenzung bestimmter Personen und Positionen, das kann man nicht gut finden, wenn man Kommunikationsfreiheit wichtig findet und davon überzeugt ist. Und insofern hat das schon alles, da ist schon alles was dran, was er dort sagt. Mhm. Es ist, was mir jetzt im Moment erst auffällt, ist auch wieder die Gemeinsamkeit Eifert und ja, Kirchhoff. Sie sehen eigentlich beide die Meinungsfreiheit in Gefahr durch Minderheiten.
Ja.
Oder durch das, was sie als Minderheiten wahrnehmen, nicht? Also, wenn man Eifert fragen würde, dann hätte er wohl im Visier Personengruppen, die man als rechts bezeichnet. Mhm. Und bei Kirchhoff ist es ja, der sagt es ja quasi, ist es, die da kommt das, das ist das eine Minderheit, die eher im linken Spektrum verortet ist. Also sie rufen im Prinzip beide nach dem Schutz der Mehrheit vor einer lautstarken Minderheit. Mhm. Und Eifert ist dann vielleicht, also juristisch finde ich den Aufsatz letztlich überzeugender, weil er immerhin versucht, aus Artikel 5 und dem Persönlichkeitsrecht dann eine Lösung zu entwickeln, während Kirchhoff fast resignierend am Schluss sagt, also
Da bleibt nicht mehr viel.
Sagt dann
muss man halt über Zivilcourage, sich dann gegen diese lauten Minderheiten zur Wehr setzen. Was mich an dem Beitrag auch ehrlich gesagt stört, ist, dass er letztlich auch sagt und anerkennen muss, dass natürlich in dem Kontext er als Jurist und Verfassungsrechtler nicht wirklich mehr weiterkommt. Ja, und dann würde ich sagen, wenn das offensichtlich mit rechtlichen Maßgaben nicht in den Griff zu bekommen ist, dann muss man eben auch das genauso benennen und sagen, okay, das ist, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Also wenn die Möglichkeiten im Rechtsstaat nicht gegeben sind, dort einzugreifen, dann darf es eben auch nicht. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und der zweite Gesichtspunkt, häufig auch mit einer sehr schönen Position von Böckenförde in Verbindung zu bringen. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Rechtsstaat auch nicht überfordern, indem wir ihm Aufgaben zuweisen. Sorg mal dafür, dass ein ordentlicher Diskurs stattfindet und dass der nicht übermäßig ausgreift oder dass da nicht zu viel Schaden dabei entsteht, dass wir dem Staat nicht Aufgaben zuweisen, die er nicht erfüllen kann. Unsere Verfassung beruht, genauso auch wie unser staatliches Zusammenleben, auf Voraussetzungen, die nicht vollständig rechtlich garantiert werden können. Das heißt, wir brauchen auch immer eine gesellschaftliche Überzeugung davon, dass das gut und richtig ist, in welcher Verfassung wir leben und dass wir sozusagen auch unseren Beitrag als Bürgerinnen und Bürger zu diesem Zusammenleben leisten. Aber wenn das nicht da ist, dann kann das der Staat auch nicht garantieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns genau überlegen, wo kann der Staat was tun, wo kann er es nicht tun. Bei der Garantie eines, in Anführungszeichen, guten Diskurses scheinen sich aber, und das ist aus meiner Sicht eher eine bedrohliche Erkenntnis, wenn man die beiden Aufsätze liest, scheinen sich aber eher Linke und Rechte in dem Punkt zu treffen, dass sie sagen, wir müssen das einhegen, das geht zu weit, wir müssen bestimmte Positionen eingrenzen und dazu setzen wir die Intermediäre ein. Ja, dazu nehmen wir die Plattformbetreiber, die sollen das mal machen. Und interessanterweise mit jeweils unterschiedlichen Vorstellungen, wohin die gucken sollen, ob die nach links oder rechts gucken sollen. Aber einig ist man sich darin, die sollen das mal regeln. Und ich glaube, das ist, haben wir auch schon beim ersten Beitrag, glaube ich, feststellen können. Ich glaube, da wird in die falsche Richtung geguckt.
Übrigens gibt es das ja auch, das ist eine Debatte, die wir auch in Amerika haben. Ich habe heute gerade allerdings nur oberflächlich etwas gelesen, wo mir vor allen Dingen haften geblieben ist, ein Begriff, den ich noch nicht kannte. Dort wurde zwischen lawful speech und awful speech unterschieden. Mhm. Ja, also einerseits der Frage, ist das erlaubt? Und dann andererseits der Frage, also will man das eigentlich?
Ja, ist das hören? Nett?
Lawful und awful speech finde ich wunderbar. Ja. Es ging wunderbares Wortspiel. Und in den USA sieht man das jetzt auch, oder jedenfalls nehme ich das so wahr, dass das häufiger jetzt auch als ein Kritikpunkt gesehen wird und als eine Gemeinsamkeit gesehen wird auf dem eher rechten Flügel der Republikaner und dem eher linken Flügel der Demokraten, dass man also auch dort Bestrebungen hat, einfach bestimmte Sachen aus der Öffentlichkeit zu verbannen, nicht? Also da gibt es dann von den Republikanern wo es dann Gesetze gibt, dass man also Minderjährige keinen Drag-Künstlern mehr aussetzen darf, nicht? Und im linken Spektrum hat man das dann auch wiederum, das, was dann hier im Kirchhoff-Beitrag berichtet wird, das sind ja alles Sachen, die in dieser Form schon lange auch in Amerika existieren. Ich Cancel Culture ist ein amerikanischer Begriff. Wokeness, ja, alles Umschreibungen, dass man einfach bestimmte Positionen nicht im öffentlichen Diskurs oder in der Öffentlichkeit eigentlich sehen möchte.
Gefällt mir sehr gut, die Unterscheidung zwischen lawful und awful. Und dann muss man eben auch den Schluss ziehen, um awful darf sich der Staat nicht kümmern. Ja, das geht ihn nichts an. Da muss er sich raushalten. Auch das wieder eine ganz wichtige Fragestellung, dass wir uns klar machen, wofür ist der Staat da, wofür ist er nicht da. Das ließe sich auf viele andere Bereiche noch übertragen. Wir haben es uns jetzt mal im Bereich Artikel 5 angeschaut, aber ohne das Fass aufmachen zu wollen, die Debatte über das Erstarken rechte oder rechtsextreme Parteien in Deutschland. Was mir da auch immer auffällt, ist der Ruf nach staatlichen Stellen, nach dem Verfassungsschutz, der jetzt beobachten soll, oder nach dem Bundesverfassungsgericht, das irgendwas verbieten soll, wo wir es mit einer zutiefst gesellschaftlichen Aufgabe zu tun haben. Diese ja offensichtlich in der Bevölkerung breit vertretenen Ansichten einzufangen, aufzunehmen, in den Diskurs zu gehen, Überzeugung zu leisten, zu integrieren, diese Leistung staatlichen Stellen zu überantworten und zu sagen, macht ihr das mal, räumt das mal weg, das muss schiefgehen. Und das ist mit Sicherheit eine Überforderung unseres Verfassungsstaates, die letztlich keine integrierende Wirkung haben wird, sondern eher noch weiter Enttäuschung und Ablehnung produzieren muss.
Wer bis hierhin gehört hat, hat jetzt unsere Meinungen gehört zum Thema der freien Meinung und der Grenzen, die dort, nach denen dort verlangt wird. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch aber auch eine Meinung dazu, und dann würde uns das interessieren, von euch zu hören. Vielen Dank erst einmal für heute fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.